Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast. Das war ja ein richtig fulminanter Saisonstart von Schalke 04 in die neue Zweitligaspielzeit. Erstmals wieder Tabellenführer. Nach 811 langen Tagen, das haben die Schalker sehnsüchtig herbeigefiebert, dank des 5:1 Siegs über Eintracht Braunschweig. Ein wirklicher Top-Auftakt nach dieser Horrorspielzeit 2023-24, in der ja die Königsblauen lange sogar den Sturz in die dritte Liga hatten befürchten müssen. Aber was bedeutet jetzt dieser Kantersieg zum Auftakt? Ist Schalke an der Tabellenspitze jetzt eher Momentaufnahme oder kann man da vielleicht sogar schon einen kleinen Trend ableiten? Das klären wir heute hier im Fever Pitch Podcast mit einem Schalke-Insider, mit Christian Keiter, dem Leiter des Sportressorts bei Ruhr24. Hallo Christian.
Glück auch. Danke, dass ich hier sein darf.
Wie ist denn die Stimmung im Moment auf Schalke? Man kennt ja eigentlich in Schalke nur zwei Gemütszustände. Entweder himmelhoch jauchzend, wie wahrscheinlich jetzt, oder eben zu Tode betrübt, wie in der letzten Saison.
Ja, wobei man sagen muss, das ganz Extreme ist in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden. Ich glaube, dieser doch beispiellose Absturz hat auch so ein bisschen die Fans wieder ein Gespür dafür bekommen lassen, dass nicht immer alles nur in Extrem geht. Aber die Stimmung, muss man sagen, sie ist jetzt natürlich gut nach dem sehr deutlichen Sieg. Vielleicht etwas zu deutlich, können wir später noch drüber sprechen. Die Stimmung ist gut. Sie war aber auch schon vor dem Spiel gut. Auch das muss man sagen, einfach weil im Sommer mal wieder sehr viel passiert ist rund um den Verein. Und es passt jetzt natürlich, dass es so einen hohen Sieg direkt beim allerersten Heimspiel gab. Aber die Stimmung ist gut. Sie war auch vorher schon gut.
Aber es bricht jetzt keiner in komplette Euphorie aus. Man weiß jetzt auch schon, dieses 5:1 einzuordnen.
Ja, also das Ziel Aufstieg, was ja im vergangenen Jahr noch sehr offensiv auch schon in der Vorbereitung formuliert wurde, das hat ja dieses Mal bewusst niemand in den Mund genommen. Man hat so ein bisschen auf das obere Tabellendrittel als Ziel ausgerufen. Das ist auch ja bestimmt realistisch. Wenn man es jetzt ganz streng mathematisch sieht, dann wäre das obere Tabellendrittel natürlich auch Platz 1, 2 und 3. Aber es träumt noch niemand. Es war jetzt so der erste Spieltag. Wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das mit Sicherheit losgehen. Das ist, denke ich, der Lauf der Dinge dann auch in dem Geschäft. Aber noch nimmt das A-Wort niemand in den Mund.
Es wäre auch tatsächlich noch ein bisschen früh. Marc Wilmots hat auch gesagt, wir brauchen noch 37 Punkte für einen Klassenerhalt.
Ja, das ist vielleicht etwas sehr tief gestapelt, zumal man ja das obere Tabellendrittel erreichen möchte. Aber ja, das ist natürlich so ein bisschen auch alles ein bisschen im Zaum zu halten, jetzt, dass nicht sofort die pure Ekstase herrscht nach diesem Spiel.
Und die Fans machen da auch mit?
Bislang, also wie schon vorhin gesagt, die Fans sind auch durch die letzten Jahre ein bisschen demütiger geworden. Ich glaube, ja, man will eine Entwicklung sehen. Das wollen, denke ich, nicht nur die Leute auf der Geschäftsstelle, sondern auch die Fans. Man will auf jeden Fall besseren Fußball sehen als in der vergangenen Saison. Aber wenn es jetzt am Ende noch nicht für den Aufstieg reicht, dann muss man da jetzt auf jeden Fall keinen Ärger befürchten, auch nicht auf den Tribünen.
Jetzt hast du es eben schon gesagt, dieser 5:1-Sieg vielleicht ein bisschen hoch ausgefallen. Was sind denn deine Erkenntnisse nach diesem Sieg?
Also auf jeden Fall muss man den Trainer loben, Karel Geratz, der sehr mutig aufgestellt hat, durchaus auch etwas überraschend, mit Tobias Mohr auf dem linken Flügel, der ja eigentlich schon aussortiert war. Mehmet Aydin auf dem rechten Flügel, auch das kam ein bisschen überraschend. Und natürlich die Nummer 1 gewechselt, kann man nicht sagen, weil sie war ja noch nicht wirklich festgelegt, aber doch überraschend, dass es jetzt Justin Jägerin geworden ist und nicht Torben Hoffmann, der ja eigentlich als Nummer 1 verpflichtet wurde und auch der die Nummer 1 bekommen hat. Das war sehr mutig. Man muss Karel Geratz auch insofern loben, dass er auf die Mannschaft gehört hat und Viererkette hat spielen lassen. Normalerweise ist er ja eher ein Fan der Dreierkette. Das hat er auch in Belgien schon praktiziert. Also das hat alles gut funktioniert. Mutige Aufstellung, die Mannschaft mit einbezogen. Ansonsten die Erkenntnisse. Also ich will den Sieg nicht zu hoch hängen. Ich finde 5:1 ist etwas zu hoch das Ergebnis, so schlecht war Braunschweig nicht. Es gab gerade so zwischen der 33. Minute, als dann der Anschlusstreffer fiel für die Braunschweiger und der Halbzeit, gab es eine Phase, da wirkte Schalke doch verwundbar, da hat das Pressing dann auch nicht mehr so ganz gut funktioniert. Und man hatte schon das Gefühl, dass die Pause dann auch gerade rechtzeitig kam. Und auch nach der Pause war es erst noch nicht alles alles eitel Sonnenschein, bis dann Karel Geratz in der 68. Minute nochmal dreifach gewechselt hat und dann nochmal das Momentum wieder ein bisschen zurück auf die eigene Seite geholt hat und dann da hinten raus ist Braunschweig dann auch ein bisschen auseinandergefallen, das muss man schon sagen, also gerade die Treffer zum 4:1 und 5:1, also auch recht kurz hintereinander, da haben sie sich da etwas unter Wert verkauft.
Aber sie treffen auf jeden Fall wieder die Offensive, im Gegensatz zur Defensive schon deutlich verbessert. Defensive, was läuft da noch nicht so rund oder warum läuft es noch nicht so rund? Hat man da vielleicht auch in der Vorbereitung dann zu wenig dieses Problem, was in der letzten Saison ja absolut offensichtlich war, 60 Gegentore, nicht genug adressiert?
Also was immer noch ein bisschen ein Problem ist, sind die Standards, die verteidigt werden müssen. Das war schon in den Vorbereitungsspielen zu sehen. Es war jetzt auch gegen Braunschweig, das Gegentor ist ja auch nur der Standard gefallen. Ansonsten bei einem 5-1, muss man sagen, hat die Abwehr jetzt auch nicht alles falsch gemacht. Generell, man hat da jetzt auch sich verstärkt. Man hat mit Felipe Sanchez, so einen ja, typischen Benlanga-Spieler, würde man sagen, verpflichtet. Der braucht aber noch ein bisschen Zeit. Der kommt aus Argentinien. Der muss natürlich erstmal hier ankommen, sich akklimatisieren. Der wird mit Sicherheit im Laufe der Saison auch noch in die Startelf rücken und dann auch ja noch ein paar gute Spiele machen. Im Moment ist es noch eine Lösung mit Thomas Kallas, der zum den Kapitän gehört, und Ron Schallenberg, der eigentlich eher ein Sechser ist und jetzt in die Innenverteidigung gezogen wurde. Das hat jetzt gegen Braunschweig ganz gut funktioniert. Ja, man muss jetzt mal abwarten, wie es dann vielleicht am vierten Spieltag gegen den ersten FC Köln oder vielleicht auch schon kommende Woche gegen Nürnberg aussieht, weil, ja, wie schon angesprochen, Braunschweig ist jetzt vielleicht auch nicht der, ja, das absolut größte Kaliber, was in dieser Liga rumläuft.
Aber natürlich trotzdem dann ein dankbarer Gegner, wenn man es dann so ausnutzen kann, um zum Start dann gleich ein gutes Gefühl zu kriegen. Du hast den Torwart, die Torwartposition angesprochen, Hekerin im Tor, der ja doch einige Male sehr, sehr stark dann auch gerettet hat für die Abwehr, die sich da hat mal düpieren lassen. Was sprach denn aus Sicht des Trainers für ihn als Nummer 1? Du hast gesagt, Torben Hoffmann eigentlich als Nummer 1 geholt worden von Ben Manga. Ist das auch was, wo Gerrards vielleicht bewusst so ein bisschen auf Konfrontationskurs mit dem Kaderplaner geht?
Puh, das weiß ich nicht. Also Karel Gerrards, das muss man ihn lassen, er hat eigentlich immer schon so die Haltung, wer sich anbietet im Training, wer Leistung zeigt, der bekommt auch Spielzeit. Das sah man ja auch jetzt im Fall von Tobias Mohr. Und bei Justin Hegelin hat es auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, es war eine 51-49% Entscheidung. Klar, das ist natürlich auch so ein bisschen Fußballfloskel, aber sie sind wohl ziemlich gleich auf. Es ist auch so, dass Tom Hoffmann dann den DFB-Pokal spielen wird, auch das steht schon fest. Am Ende hat Karel Gerrards gesagt, er hat auf sein Bauchgefühl gehört, wie er es in solchen Situationen dann immer macht, wenn es eben so ganz knapp beisammen ist.
Und so auch bei Tobias Mohr, der ja eigentlich schon ausgemustert war, dem ja schon nahegelegt worden war, sucht ihr einen neuen Verein. Hat sich keiner gefunden und jetzt hat er jetzt seine Chance beim Schopf gepackt?
Er hat schon die ganze Vorbereitung über eigentlich gemacht. Also es gab ja auch, er war ja einer von vielen Spielern und auch Mitarbeitern, die am Ende der vergangenen Saison ja mitgeteilt bekommen haben, dass sie da im Grunde die Koffer packen können. Es gab halt einfach keine Angebote und er hat dann die Chance bekommen, im Training und in der Vorbereitung sich zu zeigen. Er hat auch viel gespielt in der Vorbereitung. Hatte auch mein Kollege Marcel Witte, der war auch mit im Trainingslager in Mittersill und hat Tobias Mohr dort Trainingsweltmeister getauft, weil er wohl wirklich in allen Einheiten echt mitzieht, Gas gibt und sich das ja trotz seiner schwierigen Situation, das zumindest so nach außen nicht anmerken lässt und einfach versucht, ja seine Chance zu wahren. Und ja, Karel Gerrards hat ihn jetzt bewohnt, hat ihn in die Startelf gepackt und dann war es natürlich so ein bisschen auch eine kleine Cinderella-Story jetzt vom quasi Aussortierten dann zum Traumtorschützen. Tobias Mohr hat sich hinterher auch in der Mixzone einigermaßen zurückgehalten. Er hat das gesagt, was er oft schon gesagt hat in der Vorbereitung. Unter anderem, dass Fußball ein Tagesgeschäft ist, dass er jetzt ja erstmal abwarten wird. Angesprochen auch auf seine Zukunft, ob es vielleicht neue Gespräche jetzt gibt nach diesem Spiel. Und er hat auch sehr ehrlich gesagt, das hat mich auch ein bisschen überrascht, dass es keine Angebote für ihn gab, sonst wäre er ja schon weg gewesen. Also auch er wusste, er steht ein bisschen mit Roten zu wandeln und das Beste daraus gemacht, das muss man sagen. Aber auch da, ich würde es nicht so hoch hängen, es sei jetzt eine gute Leistung in diesem Spiel gegen Braunschweig. Ich denke auch, damit vielleicht bei Schalke, bei den Verantwortlichen noch ein Umdenken stattfindet, müssen halt schon noch ein, zwei weitere gute Spiele folgen. Und nach wie vor, so ist auch zu hören, wenn ein passendes Angebot reinkommt für Tobias Mohr, womit der Spieler leben kann, womit auch der Club leben kann, dann ist es durchaus nach wie vor denkbar, dass er den Verein noch verlässt.
Wenn du dich nochmal zurückerinnerst und einen Vergleich ziehst zu diesem ersten Spieltag mit der letzten Saison, was lief denn da eigentlich insgesamt so schief, dass Schalke so lange sogar den Sturz in die dritte Liga befürchten musste? Wo hast du die Gründe gesehen dafür, dass es eben zeitweilig wirklich steil bergab ging?
Naja, man hat, glaube ich, den großen Fehler gemacht. Das haben wir alle gemacht, auch für Journalisten im vergangenen Jahr. Man hat den Kader einfach viel zu gut eingeschätzt. Also der war natürlich gespickt mit Erfahrung, aber er war auch einfach sehr alt von Anfang an schon. Es waren sehr viele alte Spieler darin. Wenig junge, aufstrebende Talente, was jetzt natürlich unter Ben Manga ein bisschen anders ist. Und ja, dann ist natürlich auch einfach viel schiefgegangen. Der Auftakt gegen den HSV ist schon verloren gegangen. Dann geriet man in so einen Negativstrudel. Und das weiß man ja bei Schalke besser als sonst wo, dass man aus so einem negativen Strudel dann kaum noch rauskommt, wenn man da erstmal so richtig gefangen ist. Einfach schwierig. Also die vergangene Saison, die ist abgehakt, die musste auch abgehakt werden. Es gab einen sehr radikalen Umbruch jetzt im Sommer. Und ja, so soll es nie wieder werden und so scheint es auch in diesem Jahr nicht zu werden.
Eine der Köpfe, der diesen Umbruch dann mit eingeleitet hat und vor allen Dingen mitverantwortet, ist Ben Manga, der Kaderplaner. Wie wichtig ist er für Schalke und wie hast du seine Aktivitäten im Sommer? Wie würdest du die beurteilen?
Ja, er hat den Kader auf jeden Fall sehr radikal neu aufgestellt. Das muss man sagen, es sind viele Spieler gegangen, es sind viele neue gekommen. Es war auch eine bunte Mischung. Also er hat aus der Knappenschmiede einige Spieler hochgezogen. Die werden sicherlich alle bei den Profis dauerhaft spielen. Manche werden in der U23 auflaufen. Manche gehen vielleicht zu den neuen Partnervereinen. Auch das ist ja eine Entwicklung diesen Sommer, dass man jetzt mit Venlo und dem FC Aarau zwei Partnervereine hat, mit denen man kooperieren kann und auch ja Spieler, ich sag mal, dort parken kann und denen Spielzeit geben kann. Dann er hat neben diesen Knappenschmiede Talenten hat er einige erfahrene Zweitliga-Profis geholt. Also Yannick Bachmann von Hansa Rostock kam ablösefrei, Anton Donkor und Torben Hoffmann von Eintracht Braunschweig. Dann hat er natürlich so ein paar von seinen typischen Ben-Manga-Spielern geholt. Musa Sia ist da sicher an erster Stelle zu erwähnen, der auch direkt einen Doppelpack erzielt hat gegen Braunschweig. Man kann Felipe Sanchez dazu zählen, ich habe ihn vorhin schon angesprochen, der noch ein bisschen Zeit braucht, der ist an Argentinien gekommen, ist der sicher auch noch eine Rolle spielen wird. Damit Emil Heulund und Adrian Gantenbein noch zwei weitere Spieler geholt. Ein junger Stürmer eben aus Schweden und ein Rechtsverteidiger. Ja, und viele Spieler sind gegangen. Natürlich auch ein paar, die Qualität hatten. Aslan Ouedraogo ist zu nennen. Simon Terodde hat seine Karriere beendet. Marius Müller ist gegangen. Aber es war einfach nötig. Also man musste nach dieser vergangenen Saison einfach einen sehr deutlichen Schnitt ziehen. Man hat wirklich nicht nur bei den Spielern, ja auch bei den Mitarbeitern ganz viel verändert. Auch das war sicherlich unter anderem von Ben Manga vorangetrieben. Und ja, man muss jetzt sehen, wie das funktioniert, aber dass da irgendwas passieren musste und dass es auch ein gewisses Ausmaß haben musste, was da an Veränderungen passiert, das war einfach, nach der Saison ging es nicht anders.
Musa Sila, den hast du eben auch angesprochen, der Doppelpacker vom Wochenende, für dich der Königstransfer der Schalker, weil er im Sturm eben genau das bringt, was Schalke gebraucht hat?
Er ist natürlich allein schon aufgrund der Ablöse, also knapp 2,5 Millionen Euro der Königstransfer. Klar, im Sturm, angesprochen, Simon Terodde hat seine Karriere beendet. Da musste natürlich auch was passieren. Und was halt sehr gut schon in der Vorbereitung zu sehen war, und es ist auch jetzt gegen Braunschweig zu sehen gewesen, er harmoniert sehr gut, sowohl mit Kenan Karaman, der als Kapitän sowieso gesetzt ist und als Retter in der Vorsaison. Und er harmoniert auch sehr gut mit Paul Seguin, der ja im Mittelfeld die Fäden zieht bei Schalke. Dass das so schnell so gut funktioniert, ist durchaus überraschend. Er hat schon in der Vorbereitung Tore wie am Fließband erzielt. Aber ja, da muss man sagen, das scheint direkt so ein richtiger Ben-Manga-Treffer gewesen zu sein. Und ich glaube, da werden die Schalker-Fans noch viel Spaß haben. Man muss das hier in dieser Saison.
Was erwartest du von Armin Younes? Der war ein Jahr vertragslos, hat jetzt bei Schalke wieder einen Vertrag bekommen. Im Moment noch nicht so hundertprozentig fit. Aber was glaubst du, kann der Mannschaft geben?
Er ist eine gewisse Wundertüte natürlich. Er braucht noch 2-3 Monate, bis er komplett wieder 100% ist. Das haben die Verantwortlichen schon gesagt. Jetzt ist er im Moment erstmal noch verletzt. Also er bringt natürlich sehr viel Erfahrung mit. Er hat mit Sicherheit von allen Spielern im Kader auch die prominentesten Clubs im Lebenslauf stehen. Er war ja schon unter anderem ja auch bei Neapel. Er wird sicherlich den jungen Spielern viel mitbringen können. Und ja, für ihn selbst ist es ja so eine Art letzte Chance. Also er war vereinslos. Es gab wahrscheinlich kaum noch ein Markt für ihn. Der Kontakt kam über Ben Manga zustande. Er hat ja dann schon in der vergangenen Saison die Gelegenheit bekommen, sich schon mal fit zu halten bei der U23 von Schalke, dort schon mal mittrainiert. Das war ja von langer Hand geplant, dass es dann eben diesen Profivertrag dann auch geben kann. Ja, es wird jetzt für ihn vor allem darum gehen, natürlich die Querelen, die es um ihn ja auch in der Vergangenheit mal bei anderen Clubs gegeben hat, dass es da nicht wieder irgendetwas vorfällt, weil dann wird Schalke, denke ich, auch recht schnell die Reißleine ziehen. Aber wenn das von der menschlichen Seite alles passt, dann kann er natürlich ein Unterschiedsspieler in der zweiten Liga werden. Das ist ganz klar. Und ja, auch da darf man sehr gespannt sein. Also es ist vieles bei Schalke noch ja ein bisschen im Verborgenen und sicherlich wird das im Verlauf der Saison noch entdeckt.
Jetzt hat Ben Manga ja gesagt, man will einen langfristigen Plan dann auch verfolgen. In einigen Jahren möchte man, dass die Fans sagen, das war ein sinnvoller Aufbau, das war ein Aufbau, der dem Verein sportlich, aber auch finanziell was gebracht hat. Deshalb eben auch dieser Fokus auf junge Spieler. Kann diese jungen Spieler, die da in der Masse gekommen sind, denn auch ein Problem werden jetzt bei den Aufgaben, dass die vielleicht ja einfach die Erfahrung noch nicht haben und dann in der zweiten Liga, was ja durchaus ein Stahlbad sein kann, dann vielleicht auch ja aufgerieben werden?
Es kommt darauf an, wie sich jetzt auch die Situation entwickelt, was Verletzungen etc. betrifft, so wie der Kader, wenn alle fit sind, würde ich sagen, die Mischung passt. Dann ist das Verhältnis von jungen Spielern und auch von Erfahrenen, die diese jungen Spieler anleiten können, dann ist das gut und kann funktionieren. Wenn es natürlich der ein oder andere erfahrene Spieler irgendwie mal ausfallen sollte und dann ja auf einmal sehr viele junge Leute in der Startelf stehen, dann gebe ich dir recht, dann kann das natürlich auch ein Problem werden. Die zweite Liga ist ja, ja durchaus auch mal härter und da kann man auch mal, wenn man nicht so richtig weiß, wie es da zur Sache geht, auch mal untergehen. Aber ja, hinter der Taktik steckt natürlich der, also hinter den Neuzugängen steht der Plan, einfach Kaderwert zu schaffen. Das ist ein großes Ziel von Schalke. Auch ein Problem eben in der vergangenen Saison. Die Mannschaft war halt viel zu alt, da war an Kaderwert kaum noch was zu machen. Und das ist etwas, was Schalke einfach machen muss, unabhängig vom Sportlichen, um einfach den ganzen Club auch wieder zu sanieren. Asan Odraogo war jetzt nur der Anfang in diesem Sommer, der hat schon mal 10 Millionen gebracht. Das hat sicherlich schon mal viele Probleme gelöst, auch was der Blick auf die Zinsierung etc. betrifft. Und das muss auch für die Zukunft jetzt der Weg sein. Also junge Spieler entwickeln, die werden nicht alle 5, 6, 7 Jahre auf Schalke spielen. Auch daran muss man sich dann gewöhnen als Fan, dass sobald der ein oder andere einschlägt, dann wahrscheinlich auch ja recht bald dann weiterzieht. Aber ja, es ist fast ein alternativloser Weg im Moment für Schalke, aufgrund ja auch der finanziellen Situation.
Das Festhalten an Trainer Gerrards auch für dich alternativlos gewesen? Man hat ja überlegt, zumindest wurde spekuliert, ob man ihn dann vielleicht auch ersetzt. Ich habe mal irgendwo gelesen, Ben Manga war jetzt auch nicht unbedingt erfreut, dass er da war. Stand da so in dem Text eine Altlast, die Peter Knebel im Grunde noch angezettelt hatte, die er jetzt übernehmen musste. Wie arbeiten die beiden zusammen?
Also, der ist natürlich nicht der Trainer, den Ben Manga ausgesucht hat, das hast du schon richtig gesagt. Karl Gerrards hat natürlich selbst auch überlegt, ob er bleibt, das muss man auch dazu sagen. Es gab am Ende der vergangenen Saison ja durchaus Gerüchte um den FC Brügge, um eine Rückkehr nach Belgien. Er hat sich dann aber irgendwann dann doch deutlich committed zu Schalke und hat das auch, finde ich, er macht es bislang gut. Also was man so hört, ist, dass er ein bisschen mehr auf die Spieler eingeht, mehr mit ihm spricht, sie mehr mit einbezieht. Das Beispiel mit der Viererkette jetzt gegen Braunschweig ist sicherlich eines. Mhm. Ja, das kann man auch erwähnen. Er spricht jetzt zumindest öffentlich Deutsch, sowohl auf Pressekonferenzen als auch in Interviews. Also auch das zeigt er, dass er sich mit der Aufgabe hier ja auf eine Art und Weise identifiziert. Er hatte jetzt das erste Mal eine ganze Vorbereitung mit der Mannschaft. Auch das merkt man. Man hat jetzt, man sieht eine Spielidee. Es ist viel mehr Direktspiel. Es ist nicht mehr dieses, man muss es ja wirklich sagen, als unerträgliche Gebolze aus der Vorsaison. Also wo einfach nur der Ball lang und weit nach vorne geschlagen wurde und dann wurde das Beste gehofft. Es sieht jetzt schon ganz anders aus. Und ja, ich habe jetzt bei der Zusammenarbeit mit Ben Manga zumindest nichts gehört, dass es dann auch nicht funktionieren würde. Mhm. Mit Marc Wilmots läuft die Zusammenarbeit in jedem Fall sehr gut, sind ja auch beides Belgier, die verstehen sich auch. Und ja, ich denke, wenn die Ergebnisse so weitergehen, dann gibt es da auch nicht viele Gründe am Trainer, irgendwas zu hinterfragen. Zumal, wenn er dann auch noch so mutig aufstellt und dann auch noch dafür belohnt wird, dann scheint er einiges richtig zu machen.
Wenn wir auf noch eine Baustelle der Vorsaison gucken, Thema Fitness war da ja auch großes Problem. Zumindest jetzt zum Start der Saison. Gut, wäre schlimm, wenn da die Fitness jetzt schon ins Negative zeigen würde. Aber das, was man da so gesehen hat in dem Spiel, in den ersten 90 Minuten, dass hinten raus eben auch nochmal Gas gegeben wurde, spricht jetzt auch erstmal für eine deutlich verbesserte Fitness auf jeden Fall.
Ja, auch da ist Karel Gerrards durchaus hart. Also er hat hart trainieren lassen, nicht nur im Trainingslager, auch später wieder, als die Mannschaft zurück in Gelsenkirchen war. Es gab eine Einheit, die ging fast 3 Stunden lang. Ich glaube, da hatte dann Ron Schallenberg auch zugesagt, dass es auch für ihn wohl so eine Art Trainingsrekord war, was die Zeit angeht. Also ja, Karl Gerrards hat die Mannschaft auf jeden Fall fit gemacht. Das war in der Vorsaison tatsächlich ein Problem, sicherlich auch bedingt dadurch, dass es halt einfach eine sehr alte Mannschaft war. Aber das ist auch ein ganz anderes Gesicht. Das ist natürlich auch nötig, gerade in der zweiten Bundesliga. Und eigentlich überall im Profisport. Also wenn du schon die Grundfitness nicht hast für 90 Minuten, dann wird alles andere natürlich auch schwierig.
Die Systemfrage, wo du eben schon gesagt hast, die Spieler wollten lieber die Viererkette als die Dreierkette, die ja eigentlich Gerrards eher zumindest bei seinen Ex-Clubs lieber gespielt hatte. Ist das trotzdem noch ein Thema? Wird er beide Systeme dann, ja, je nachdem, wie es gerade passt, einzusetzen versuchen?
Das kann ich mir vorstellen, da er auch beide Systeme recht viel hat trainieren lassen in der Vorbereitung. Also gerade die Dreierkette hat er zu Anfang sehr viel erprobt, sodass man ja schon fast annehmen musste, dass das auch das System wird, womit es dann in die Saison geht, wenn die ersten Pflichtspiele anstehen. Jetzt gab es dann aber doch die Viererkette, eben auch auf Wunsch der Mannschaft. Ja, ansonsten, man wird sich da sicher eine gewisse Flexibilität bewahren und das auch dann hier und da mal an den Gegner anpassen. Ich gehe Stand jetzt aber davon aus, dass wir dann Schalke in dieser Saison häufiger in der Viererkette als in der Dreierkette sehen.
Schauen wir, sind wir gespannt auf die nächsten Auftritte. Nächster Auftritt Nürnberg, die sind jetzt mit einer knappen Niederlage gestartet. Miro Klose, der Trainer dort, jetzt nicht überragend begeistert gewesen von dieser Auftaktniederlage, obwohl er ein paar gute Ansätze gesehen hat. Was würdest du sagen, wo kommt's da für die Schalker dann drauf an jetzt am Wochenende?
Ja, erstmal bin ich sehr gespannt, welches Gesicht Schalke auswärts zeigt. Das war ja in der vergangenen Saison teilweise wirklich besorgniserregend. Also die Heimspiele waren ja noch okay, aber auswärts ist die Mannschaft ja fast in Regelmäßigkeit in ihre Einzelteile zerfallen. Da bin ich gespannt, wie es jetzt aussieht. Natürlich wird das Spiel in Nürnberg kein klassisches Auswärtsspiel. Große Freundschaft zwischen den beiden Fanlagern. Da werden etliche Schalke-Fans auch mitreisen. Es war in der Vergangenheit auch eigentlich immer so, tut mir leid für die Nürnberger, aber dass der Club auch die Punkte immer ganz klar abgegeben hat an Schalke, egal ob heim oder auswärts. Aber natürlich, die haben den Saisonstart sich anders vorgestellt. Miro Klose wird jetzt sicher im ersten Heimspiel sehr gerne auch gewinnen wollen. Da wird Schalke auf einen anderen Gegner treffen als auf Braunschweig. Es ist ja nicht so die Bühne im Sinne von Heimspiel, Feldnis Arena, Flutlichtbedingungen. Also dieser Vorteil, der fällt natürlich weg. Ja, für mich fast ein 50-50-Spiel. Also ich bin da sehr gespannt und traue mich da kaum, etwas zu prognostizieren.
Dann lassen wir die Glaskugel, die sonst von mir gerne mal angefragt wird in diesem Podcast, heute mal raus, erlasse ich dir. Lass uns lieber noch über die zweite Liga als solche sprechen. Traditionsreich, ohne Ende. Ist sie aus deiner Sicht auch vielleicht die beste zweite Liga aller Zeiten? Das wird jedes Jahr ja wieder behauptet, weil eben große Namen, große Vereinsnamen in die Liga strömen. Mittlerweile 9 Bundesliga, Mannschaften, die beim Start der Bundesliga dabei waren, also Gründungsmitglieder, jetzt in der zweiten Liga versammelt, macht natürlich vom Renommee her eine ganze Menge her. Wie würdest du das Niveau der zweiten Liga einschätzen in diesem Jahr?
Also ja, man hört es oft, dass es die beste zweite Liga aller Zeiten sein soll. Man hat es vor 2 Jahren schon gehört, gefühlt vor 3 Jahren auch schon. Ich würde es unterschreiben, es ist sicherlich eine sehr starke Liga in diesem Jahr. Und es ist auch mitnichten so, dass dort nur noch Fußball gekämpft wird. Also man hat es jetzt in der vergangenen Saison gesehen, an St. Pauli, auch an Holstein Kiel, die haben schon wirklich einen schönen Fußball gespielt. Gerade auch die St. Pauli unter Fabian Hürzeler, das konnte man sich schon echt gut ansehen. Und es war auch ein sehr verdienter Aufstieg. Also es ist nicht so, dass man da nur mit langen Bällen und viel Kampf und viel Körperlichkeit Spiele gewinnen kann. Es wird auch immer fußballerischer. Es wird auch immer stimmungsvoller. Man hat es ja in der vergangenen Saison schon dieses Novum gehabt, dass mehr Fans bei Heimspielen der zweiten Liga waren als in der Bundesliga. Es würde mich nicht wundern, wenn das je nach Spieltagskonstellation auch in der Saison nochmal auftreten würde. Ja, es ist eine tolle Liga, es macht Spaß, es sind coole Teams dabei, HSV, Köln, Schalke, Hertha, riesige Mannschaften. Man muss nur bei aller Freude über diese Attraktivität der zweiten Liga bedenken. Natürlich macht das Spaß, 1-2 Jahre lang. Die Frage ist, wie viel Spaß macht die zweite Liga im 5., 6. Jahr, da kann man sicherlich auch mal in Hamburg nachfragen. Deshalb, auch wenn viele große Teams dabei sind, sie wollen natürlich alle aufsteigen, über kurz oder lang, weil ja, am Ende wollen sie alle in die Bundesliga zurück und sehen sich dann natürlich auch nach ihrem eigenen Selbstverständnis.
Definitiv. Wer sind denn ja deine größten Aufstiegsaspiranten in dieser Saison? Von den Namen, die du genannt hast, oder vielleicht ist eine von den Mannschaften gar nicht dabei gewesen, die du da mit oben siehst, die vielleicht wie Holstein Kiel letztes Jahr einfach dann so vorbeizieht? Oder wie, ja, gibt ja immer Außenseiter, die dann doch sehr für Furore sorgen. Heidenheim hätte auch beispielsweise irgendwann auch mal keiner auf dem Zettel gehabt, dass die mal in die erste Liga kommen und sich da sogar halten.
Ja, eine Überraschungsmannschaft ist ja, kann auch in diesem Jahr wieder dabei sein. Das ist dann natürlich schwer vorherzusehen. Ansonsten, ich glaube auch jetzt nach dem ersten Spieltag, dass der HSV endlich mal dran ist. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass sie es jetzt endlich schaffen und in die Bundesliga zurückkehren. Ja, auch das sagt man gefühlt jedes Jahr, aber irgendwann muss es ja mal endlich soweit sein. Ich finde, Fortuna Düsseldorf hat auch eine gute Arbeit gemacht. Sie waren in der vergangenen Saison schon sehr nah dran. Das war ja hochdramatisch dann am Ende. Und ich glaube, darauf kann man aufbauen. Ich sehe das eher nicht jetzt so als großen Schock, den die mittragen müssen. Sie haben jetzt auch das erste Spiel direkt gewonnen. Da ist sicherlich auch was möglich. Sie haben auch viel Geld eingenommen mit den Verkäufen von Christoph Solis und Yannick Engelhardt. Die sind gut aufgestellt. Ansonsten, ja, auch der 1. FC Köln, da dachte man natürlich mit der Transfersperre, das könnte ganz übel ausgehen jetzt, dass es da vielleicht sogar noch weiter nach unten geht, aber die Mannschaft ist gut zusammengehalten worden und ja, trotz der Auftaktniederlage gegen den HSV, da hat man auch viel Gutes gesehen. Die würde ich auch nicht ganz abschreiben. Wobei, wenn ich mich jetzt festlegen müsste auf Platz 1 und 2, dann wäre ich, glaube ich, tatsächlich bei HSV und Fortuna Düsseldorf. Also dann doch ein bisschen Glaskugel.
Und bei Schalke lässt du eher noch die Vorsicht walten, wie es auch der Verein macht. Keine überbordenden Ziele schon formulieren oder zu früh formulieren, sondern eher erstmal abwarten, Ball flach halten.
Ja, also das obere Tabellendrittel, was ausgerufen ist als Saisonziel, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ganz nach oben, das sehe ich in dieser Saison noch nicht. Das ist vielleicht das für das Jahr danach. Dann wird es auch so langsam Zeit, auch aus finanziellen Gründen natürlich. Mhm. Aber ich glaube, ja, Schalke wird schon oben mitspielen können. Aber ich bin mir fast sicher, dass es noch nicht ganz reichen wird.
Schalke-Boss Matthias Tillmann hat ja auch schon vor wenigen Wochen mal gewarnt, hat gesagt, habt Geduld mit der Mannschaft, mit unserem Weg, den wir gehen. Wir werden nicht sofort strahlen. Gut, das wurde jetzt zumindest am ersten Spieltag da mal widerlegt. Aber er hat gesagt, es werden Rückschläge und schwierige Phasen kommen. Wo würdest du denn sagen, ist das größte Potenzial in welcher Saisonphase bei Schalke, da, dass eben tatsächlich diese Rückschläge kommen und dass da wirklich so richtig heftige Bewährungsproben dann zu bestehen sind?
Puh, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, generell werden nach wie vor, das ist jetzt keine Phase, aber eher die Auswärtsspiele werden, denke ich, so die Schwierigkeit für Schalke, gerade wenn sie dann bei großen Gegnern sind, die vielleicht auch selber eine gewisse Kulisse haben, dass da in der vergangenen Saison teils wirklich, ja, ich habe schon angesprochen, dramatisch, wie die Mannschaft auseinandergefallen ist. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr wieder so extrem wird. Aber ich glaube, generell in der Veltins-Arena wird es sehr schwierig, Schalke zu schlagen. Das hat jetzt auch der Auftakt schon gezeigt. Und ich glaube, das gilt auch für ja fast alle Mannschaften, selbst für die großen Favoriten auf den Aufstieg. Und dann kommt es darauf an, was sich dann Schalke in der Fremde an Punkten sammeln. Wenn das gut gelingt, dann ist alles möglich. Ich glaube aber, dass da immer mal wieder ein Ausrutscher dabei sein wird und dass es deshalb vielleicht dann am Ende nicht ganz reichen wird.
Samstag zum Beispiel ab 13 Uhr gegen Nürnberg in Nürnberg. Da werden wir dann mal sehen, was dieser erste Platz, was dieses 5:1 gegen Eintracht Braunschweig dann wirklich wert ist. Wir sagen vielen Dank an Christian Keiter, Redaktionsleiter Sport, Ressortleiter Sport, so heißt es ganz genau, bei Ruhr24. Christian, vielen Dank.
Ja, ich danke dir.
Und natürlich an euch der Hinweis, Podcast abonnieren bitte überall, wo es geht, im Podcatcher eurer Wahl und liken. Da würden wir uns dann auch sehr drüber freuen. Am Donnerstag sind wir mit dem Fever Pitch Podcast wieder für euch da. Ansonsten den Newsletter abonnieren. 6:10 Uhr flattert er dann in euer E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn vorher unter feverpitch.de abonniert habt. Danke und bis zum nächsten Mal.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.